Deutschlandfunk, Europa heute.
Dabei sein, dazugehören, das war das Ziel der Briten, als sie vor 50 Jahren die Beitrittsverträge unterschrieben zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber die Beziehung mit Europa blieb kompliziert, spätestens der Brexit hat das gezeigt. Wir blicken gleich ins Archiv, berichten, wie der Beitritt ablief und sprechen dann im Interview über Großbritanniens Verhältnis zu Europa. Eine Frau als Staatspräsidentin, das ist Name und Programm eines Appells in Italien, kurz vor den Präsidentenwahlen. Wie realistisch ist das? Das sind unsere Themen an diesem Freitag und dazu begrüßt sie Frederik Rother. Der 22. Januar 1972 in Brüssel, ein Festtag. Großbritannien, aber auch Dänemark, Norwegen und Irland unterzeichneten die Beitrittsverträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der EU. Die Wirtschaftsgemeinschaft war in den 50er Jahren gegründet worden mit dem Ziel, die Zölle zwischen den Mitgliedern abzuschaffen, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu errichten und die Basis zu legen, um immer enger zusammenzuwachsen. Lange blieben die 6 Kernmitglieder, zu denen auch Deutschland und Frankreich gehörten, unter sich, bis zum 22. Januar 1972 eben. Damals kam es dann zur ersten Erweiterungsrunde. Darüber wurde an dem Tag viel berichtet, auch im Südwestfunk, dem heutigen SWR. Und der Moderator schaltete damals nach Brüssel zu dem Journalisten Hermann Bohle, der am Ort des Geschehens war. Wir haben den Beitrag für Sie aus dem Archiv geholt.
Mittlerweile ist es 14.18 Uhr geworden, meine Damen und Herren, und in rund 2¼ Stunden erhält die EWG Zuwachs durch die Unterschrift der Regierungschefs Großbritanniens, Dänemarks, Norwegens und Irlands unter ein in blaues Leder gebundenes und auf Büttenpapier mit rotem Rand gedrucktes Vertragswerk wird sie auf 10 Staaten erweitert. 14 Jahre nach Bildung der EWG ist damit eine Etappe erreicht, bei der zwar einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt entstanden, die Bildung einer Währungsunion gefordert, aber eine politische Einigung vorerst noch illusorisch ist. Hermann Bohle in Brüssel besagt die Vertragsunterzeichnung nun, dass die 4 Länder ab sofort mit allen Verpflichtungen zur EWG gehören oder wird der eigentliche Beitritt erst später erfolgen?
Nein, es ist heute zunächst einmal die formelle Unterzeichnung der Beitrittsverträge und der sogenannten Schlussakte zu der Beitrittskonferenz. In 2¾ Stunden, wie Sie sagten, ist es soweit. Der Beitritt selber findet erst in heute 344 Tagen statt. Und die Engländer müssen sogar noch einen Tag länger warten, weil wir nämlich ein Schaltjahr haben und der 29. Februar dazukommt. Sonst wären es nur 343. Am 1. Januar treten sie in die Gemeinschaft ein und werden in einer Übergangsfrist von 5 Jahren schrittweise sämtliche Pflichten und Aufgaben, auch die finanziellen, übernehmen.
Ja, nun ist der Beitritt Großbritanniens ja heute schon so gut wie gesichert, auch gegen den Willen der Opposition. Hat man nun von der EWG-Opposition dieser Staaten einiges in Brüssel zu spüren bekommen?
Ja, wir hatten heute Morgen um 11:30 eine Pressekonferenz von 25 Anti-EWG-Leuten aus London. Und die Herren hatten in das feinste Hotel von Brüssel, ins Hilton, eingeladen, im 25. Stockwerk. Es kamen aber nur 12 Journalisten, und zwar deshalb, weil der britische Botschafter bei der EWG die Eleganz und das Geschick besaß, genau um die gleiche Zeit eine Pressekonferenz anzusetzen und die Journalisten es denn doch spannender gefunden haben, dorthin zu gehen, weil sie dort vermutlich mehr erfahren konnten, als bei den Anti-EWG-Leuten, die außerordentlich munter sind und gewaltige Plakate haben. Auf einem dieser Plakate heißt es, die britische Regierungs GmbH macht Ausverkauf. Non, no, nein. Und sie werden wahrscheinlich nachher im Palais Egmont, wenn die Unterzeichnungszeremonie im Gange ist, hier auf der Straße demonstrieren.
Nun, das Egmont-Palais bietet ja quasi die Gewährheit dafür, dass der Rahmen auch prunkvoll ist. Vielleicht können Sie uns dazu einiges sagen.
Ja, also der Prunk befindet nicht hier im Unterzeichnungssaal statt. Der Unterzeichnungssaal ist inmitten dieses aus dem 16. Jahrhundert stammenden Gebäudes ein hochmoderner, mit Plastik Wandbelag ausgestatteter Raum mit massenweisen Scheinwerfern. Hier, ich sitze in einem Glaskasten oberhalb des Raums und übersehe ihn also ganz genau. Und direkt unter meinem Glaskasten sieht man ein Tischchen aus Mahagoni und jeder der vier neuen Partner wird nacheinander aufstehen, an das Tischchen treten und dann wird er dort Platz nehmen. Man wird ihm von links die Dokumente zuschieben, von rechts ein Schreibgerät überreichen und dann wird der große Augenblick kommen, den Edward Heath seine Vision genannt hat, die Unterzeichnung des Eintritts der Briten nach Europa.
Hermann Bohle war das und seine Eindrücke aus Brüssel vom 22. Januar 1972. Bis zu dem Tag war lange nicht klar, ob Großbritannien Teil der EWG wird. Das gegenseitige Verhältnis war kompliziert und nach der Gründung dauerte es rund 15 Jahre, bis London beitrat. Warum hat das so lange gedauert? Das habe ich Wolfram Kaiser vor der Sendung gefragt. Er ist Professor für Europastudien an der Universität im britischen Portsmouth.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum britische Regierungen sich in der Anfangsphase nicht entschließen konnten, dieser Kerneuropa-Integration beizutreten. Zum einen waren die britischen wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa sehr viel geringer ausgeprägt, als das zum Beispiel für Frankreich oder für die Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Noch 1950 war etwa 50% des Handels Großbritanniens mit den Commonwealth-Staaten und dem eigenen Empire und nur etwa 25% mit Westeuropa und 25% mit Nordamerika. Es gab also viel weniger wirtschaftliches Interesse an der Wirtschaftsintegration im kontinentalen Westeuropa teilzuhaben. Aber darüber hinaus gab es natürlich in Großbritannien auch die Vorstellung, dass man vielleicht eine internationale Rolle fortschreiben könnte nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich von der Bundesrepublik sowieso, aber selbst von der Frankreichs unterscheiden würde und die Großbritannien weiterhin eine Art Weltmachtrolle garantieren würde, die wiederum einen Platz sozusagen am Tisch der großen drei des Zweiten Weltkrieges neben den USA und der Sowjetunion ermöglichen würde.
Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, sich in den 60er Jahren um den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu bemühen?
Ja, es hat zweimal Beitrittsanträge schon gegeben, bevor Großbritannien dann Anfang der 70er Jahre tatsächlich beigetreten ist. Einmal 1961 durch eine konservative Regierung, dann 1967 durch eine Labour-geführte Regierung, also sozialistisch geführte Regierung. Im ersten Fall war es vor allen Dingen so, dass Großbritannien, nachdem die EWG gegründet war und sehr erfolgreich die eigene Integration betrieb, dass Großbritannien zunehmend das Gefühl hatte, von den Vorteilen der Wirtschaftsintegration ausgeschlossen zu sein. Diese Vorteile wurden eben zu diesem Zeitpunkt immer offensichtlicher, da der Handel zwischen den Industrieländern immer bedeutender wurde und der Handel Großbritanniens mit den Commonwealth-Staaten und den Kolonien, die ja jetzt auch zunehmend in dieser Zeit in die Selbstständigkeit entlassen wurden, immer weniger bedeutsam war. Das war der eine Punkt. Und zum anderen drängte die amerikanische Regierung nach der Wahl Kennedys ganz energisch darauf, dass Großbritannien unbedingt der EWG beitreten sollte, vor allen Dingen, um die außenpolitischen Ambitionen de Gaulles etwas im Zaum zu halten und zu kontrollieren. Also insofern hatte der französische Präsident de Gaulle durchaus recht damit, dass die Gefahr bestand aus seiner Sicht, dass Großbritanniens Beitritt zur EWG Europa im Atlantik versenken würde, wie er das damals formuliert hat.
Ja, wir müssen vielleicht zur Erklärung noch beifügen, de Gaulle, bis 69 Präsident, hat beide Beitritte durch ein Veto verhindert und erst durch seinen Nachfolger Pompidou wurde das dann eben möglich, dass 72 die Verträge unterschrieben werden konnten. Wie haben denn die Briten die Gemeinschaft nach ihrem Beitritt geprägt? Was für ein Partner waren sie?
Ja, das Paradoxe ist ja, dass im Zuge des Brexit-Referendums 2016 zunehmend der Eindruck vermittelt wurde von denjenigen, die sich für den Austritt aus der heutigen Europäischen Union eingesetzt haben, dass Großbritannien überhaupt keinen Einfluss auf die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft und der heutigen Europäischen Union gehabt hat. Und das ist eine ganz absurde Form der Geschichtsnarration, die durchaus überhaupt nicht übereinstimmt mit den Fakten. Also in den 70er Jahren war es zwar so, dass Großbritannien an einigen Politikfeldentscheidungen nicht teilgenommen hat. Zum Beispiel hat es nicht an dem Währungskursmechanismus teilgenommen, der 1979 eingeführt wurde. Aber dann gerade in den 80er Jahren haben britische Regierungen, die Regierung Thatcher ab 1979, durchaus in einigen Bereichen wichtige Hinweise gegeben darauf, wohin die Reise gehen sollte im Blick auf weitere Integration, vor allen Dingen Wirtschaftsintegration. Also gerade der Binnenmarkt, der heute so wichtig ist für die Europäische Union, ist ein Projekt, das die damalige Thatcher-Regierung massiv unterstützt hat, aber auch in anderen Bereichen wie dem Verbraucherschutz oder der Regionalpolitik beispielsweise hat die britische Regierung durchaus eigene Initiativen in die europäischen Gemeinschaften eingebracht zu deren Weiterentwicklung.
Dennoch ist es ja so, dass die Briten nach dem Beitritt ein, ja, wie soll ich sagen, spezielles Verhältnis zu Europa hatten. Es gab kurz nach dem Beitritt wieder ein Referendum, was über den Austritt quasi entscheiden sollte. Können Sie uns das noch etwas näher erläutern? Und woher kommt dieses besondere und auch schwierige Verhältnis zu Europa?
Ich glaube, was wirklich sehr wichtig ist, gerade im Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland und vielen anderen Ländern wie Belgien oder den Niederlanden zum Beispiel, ist, dass es in Großbritannien noch nie einen parteienübergreifenden Konsens gegeben hat darüber, dass es gut wäre, der EWG oder der EG oder der heutigen EU beizutreten oder darin zu verbleiben oder sich für deren weitere Integration einzusetzen. Und daraus sind immer erhebliche Konflikte entstanden, bis auch zum Brexit, der Brexit-Entscheidung von 2016.
Wie kann denn jetzt nach dem Brexit, einige Jahre danach, wie kann denn eine weitere Zusammenarbeit aussehen zwischen Großbritannien und Europa, der EU?
Ich denke, das ist noch vollkommen unklar. Diejenigen, die sich für den Austritt aus der EU eingesetzt haben, haben sich der Illusion hingegeben, dass es möglich sein könnte, zwar selbst den Binnenmarkt zu verlassen, was Großbritannien ja getan hat mit dem Austrittsvertrag, aber trotzdem in irgendeiner Weise enge Beziehungen zu unterhalten. Und das hat natürlich verschiedene Dimensionen. Einmal die wirtschaftliche Dimension, wo schon längst klar ist, was ja auch vorhersehbar war, dass der Austritt erheblichen, kurz- und mittelfristigen, vielleicht auch langfristigen Schaden hat für die britische Wirtschaft, noch mehr als für die kontinentaleuropäische Wirtschaft, wo es natürlich auch nachteilig ist. Aber es ist auch auf der Ebene der außenpolitischen Zusammenarbeit etwa ganz unklar, ob die wieder so eng werden kann oder annähernd so eng werden kann, wie das vor dem Austritt der Fall gewesen ist, weil natürlich die EU selbst als Organisation immer enger versucht, zusammenzuarbeiten, auch in der Formulierung von außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Aspekten und ansonsten die NATO das normale Forum ist, in dem man dann mit den USA spricht. Das ist ja paradoxerweise genau das, was sozusagen die Briten, die in den 60er Jahren für den Beitritt zur EWG waren, angeregt auch durch den amerikanischen Präsidenten Kennedy und dessen Forderung, vermeiden wollten, dass man nämlich isoliert ist in einer Konstellation, wo die USA die Europäische Union als den primären Partner in der internationalen Politik sehen und selbstverständlich nicht Großbritannien. Und das ist heute natürlich noch mehr der Fall als in den 60er Jahren.
Lassen Sie uns noch mal auf ein Land schauen, das auch 1972 am 22.01. den Beitrittsvertrag unterschrieben hat zur EWG. Irland. Irland gehört bis heute zur EU, ist nah an Großbritannien dran, aber das Verhältnis zu Europa hat sich ganz anders entwickelt. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass Irland ja lange Zeit von Großbritannien aus der irischen Perspektive gesehen besetzt war und zu Großbritannien bis 1921, 22 gehörte und dann erst selbstständig wurde und dann auch noch selbstständig wurde unter den Bedingungen der Trennung, Teilung des Landes. Das heißt, Nordirland verblieb in Großbritannien. Und Irland war ein unwahrscheinlich armes, ländliches Land bis in die 1960er, 70er Jahre hinein, auch kulturell sehr stark katholisch, konservativ geprägt und wenig europäisch orientiert. Aber die irischen Regierungen und zunehmend auch die Bevölkerung hat den Beitritt zur EG als eine Möglichkeit gesehen, von Großbritannien unabhängiger, also auch de facto unabhängiger zu werden. Das heißt vor allen Dingen seine Wirtschaftsbeziehungen zu diversifizieren. Denn bis 1973 gingen noch 80% der irischen Exporte nach Großbritannien. Und die Erwartungen, die Irland an die EG und den EG-Beitritt gerichtet hat, wurden im Grunde in Gänze erfüllt. Das heißt, man hat enorm profitiert von der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik der europäischen Gemeinschaften und Irland spielt eine aktive Rolle in der europäischen Integration und in der EU und kann sozusagen viel mehr Einfluss nehmen, als es die Größe des Landes oder seine Bevölkerung nahelegen würde. Im Übrigen ist die wirtschaftliche Entwicklung im Großen und Ganzen phänomenal gut gelaufen und Irland hat heutzutage ein viel höheres durchschnittliches Bruttosozialprodukt als Großbritannien.
Das sagt Wolfram Kaiser, Professor für Europastudien an der Universität in Portsmouth. Und vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen über den Beitritt Großbritanniens und eben auch Irlands zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 50 Jahren. eine Frau als Staatspräsidentin. Mit diesem Appell haben sich italienische Künstlerinnen und Intellektuelle an die Öffentlichkeit gewandt, denn aus ihrer Sicht ist die Zeit reif für ein weibliches Staatsoberhaupt. Die Präsidentenwahl mit rund 1000 Delegierten findet am kommenden Montag statt. Und neben bekannten Politikern wie Mario Draghi und Silvio Berlusconi sind auch einige Kandidatinnen im Rennen. Aber ihre Chancen gelten als gering. Dahinter stehe, heißt es oft, ein strukturelles Problem der italienischen Politik, Sexismus. Elisabeth Pongratz mit den Einzelheiten.
Ich war Präsidentin der Abgeordnetenkammer und bin von führenden Politikern heftig angegriffen, sexistisch angegriffen worden. Ich wurde von Matteo Salvini mit einer Aufblaspuppe verglichen. Oder es wurde in den sozialen Medien gesagt, was würdest du mit der Boldrini im Auto machen? Das hat Beppe Grillo gemacht. 5 Jahre lang, bis 2018, stand Laura Boldrini der Abgeordnetenkammer vor und hatte damit das dritthöchste Staatsamt in Italien inne. Vor Attacken unter der Gürtellinie schützte sie das nicht. Wenn politische Führer dies tun, ist das sehr ernst, weil sie Sexismus und Frauenfeindlichkeit als politische Waffe einsetzen. Und das wird heute in Italien toleriert. La Presidente, wie sie noch immer genannt wird, sitzt in ihrem kleinen Büro im historischen Zentrum von Rom. Als Abgeordnete wird die 60-Jährige den künftigen Staatspräsidenten mitwählen oder die Staatspräsidentin. In einem Appell hatten kürzlich mehrere bekannte Italienerinnen gefordert, nun müsse endlich eine Frau an die Spitze des Staates. Dacia Maraini, die Grande Dame der Literatur, hat die Petition initiiert. Wir wollten zunächst noch einmal darauf hinweisen, dass es ein Recht in der Verfassung gibt, dass auch in diesem Fall Frauen das Volk repräsentieren können. Das ist aber noch nie geschehen. Es hat 12 Präsidenten gegeben, aber noch nie eine Frau. Tatsächlich kursieren momentan die Namen einiger Frauen, wie etwa Marta Cartabia. Die Justizministerin im Kabinett Draghi war die erste Präsidentin des Verfassungsgerichtes. Oder Letizia Moratti, einst Bildungsministerin und jetzt Vizepräsidentin der Regionalregierung in der Lombardei. Oder Elisabetta Casellati, sie steht im Senat vor. Doch eine wirklich wichtige Rolle spielen sie bei der Debatte um die Kandidatenriege nicht, so Tobias Merschel, der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Frauen hätten eine relativ geringe Präsenz in Spitzenpositionen der Politik.
Wir sind hier in einem strukturell konservativen Land, wo nach wie vor wir einen starken Einfluss der katholischen Kirche haben und Denk- und Verhaltensmuster, die hierdurch geprägt sind. Und ein Land, was nach wie vor auch durch einen sehr starken Machismo geprägt ist, der durchaus stärker ist als in anderen Ländern. Sodass Frauen schon schneller an gewisse gläserne Decken stoßen und es schwierig ist, wirklich durch die Decke durchzukommen.
Gleichzeitig hat die Regierung Gesetze verabschiedet, mit denen Frauen vor allem in der Wirtschaft gefördert werden sollen. Nicht einmal die Hälfte aller Italienerinnen ist erwerbstätig. Dabei, so rechnet die italienische Zentralbank vor, werden sie gebraucht. Sie könnten die wirtschaftliche Leistung des ganzen Landes nach oben bringen. Doch die wirkliche Gleichstellung von Mann und Frau sieht Politikerin Boldrini in weiter Ferne. In Italien haben wir gute Gesetze, aber das Problem ist ein kulturelles. Wir erlassen ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung, gegen sexuelle Gewalt, aber wenn sich das Bewusstsein der Menschen nicht ändert, reichen Gesetze und Strafrecht nicht aus. Von den mehr als 1000 Wahlberechtigten, die den Staatspräsidenten bestimmen, sind 34% Frauen. In der Gruppe der Vertreter aus den Regionen sind es gerade einmal 10%.
Am Montag wählt Italien ein neues Staatsoberhaupt. Die Chancen der Kandidatinnen werden als eher gering eingeschätzt. Elisabeth Pongratz berichtete. Das war Europa heute an diesem Freitag. Ich bin Frederik Rother, sage besten Dank für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.